Ja, liebe Geschwister, ich darf Sie alle wieder herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst. Ja, wir wollen immer wieder unserem Herrn danken, dass wir uns unter seinem Wort versammeln dürfen, dass das noch in dieser Freiheit geschehen darf. Und sein Wort, das eben auch in der neuen Woche wirklich unseres Fußes Leuchte sein soll und ein Licht auf unserem Wege. Liebe Gemeinde, wie setze ich das eine Leben, das ich hier auf Erden habe, so ein, dass am Ende meines Lebens die Rechnung stimmt? Dass am Ende meines Lebens das Schlussergebnis stimmt, richtig ist, liebe Geschwister. Da ist also ein junger Mann, der überlegt, wie er sein weiteres Leben planen könnte, wie sein weiteres Leben aussehen könnte. Und dieser junge Mann kommt eines Tages freudestrahlend zu seinem Onkel gelaufen und sagt ihm: Onkel, du kannst mir gratulieren, ich habe mein Abitur mit der Note 1 bestanden. Und jetzt fängt das eigentliche Leben für mich erst richtig an. Ich werde das Richtige studieren und dann hoffe ich, dass ich mir ein Leben in Glück und Wohlstand aufbauen kann. Wie schön, erwiderte der Onkel. Hier hast du 50 Euro, kauf dir irgendetwas Schönes als Belohnung dafür. Aber bevor du dich von mir verabschiedest, dann erzähl mir doch mal bitte, ja, was dir zu Glück und Wohlstand jetzt verhelfen soll. Auf welche Art und Weise soll es bei dir geschehen? Ja, ich werde Jura studieren, sagt er. Ich werde Jura studieren und dann hoffe ich, dass ich irgendwann ein hohes Amt bekleiden werde. Ja, und dann nach deinem hoffentlich erfolgreichen Studium? Ja gut, dann muss ich erst noch die Zeit als Referendar durchlaufen. Ja, und dann? Ja, dann werde ich Assessor am Landgericht. Und der Onkel hörte da mit seiner stereotypen Frage und dann nicht auf. Und der fragte weiter. Ja, und dann? Ja, dann werde ich mich unter den Töchtern des Landes mal umschauen, werde heiraten, werde eine Familie gründen und werde mir ein prächtiges Haus in einer wunderschönen Gegend bauen oder kaufen. Ja, und wie geht's dann weiter? Und dann? Ja, und dann hoffe ich, dass ich wirklich einen hohen Posten erreiche werde, Landgerichtspräsident oder vielleicht sogar erster Staatsanwalt. Ja, und dann? Und langsam wurde der Neffe ein wenig nervös. Ja gut, irgendwann werde ich natürlich auch mal pensioniert, aber dann werde ich erst richtig all das Erreichte mit meiner Frau genießen können. Ja, und dann? Und dann? Und jetzt wurde der Neffe schon etwas unwirsch und sagte: Ja gut, irgendwann muss man auch mal sterben. Ja, und dann danach? Und dann war für einen Moment Ruhe. Und dann sagte er: Ja, dann sterbe ich. Und ein letztes Mal hörte der Neffe diese Frage von seinem Onkel und dann danach wieder Ruhe. Ja, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Und da sagte der Onkel zuletzt zu ihm: Wie, du hast das Abitur gemacht und denkst nur so begrenzt, denkst nur von hier bis da? Solltest du, dem Gott wirklich einen Verstand gegeben hat, nicht ein bisschen weiterdenken? Diese Geschichte kann man in einem der Bücher von Pfarrer Wilhelm Busch nachlesen. Die Geschichte geht noch weiter, aber an dieser Stelle will ich abbrechen und ist auch ganz richtig so. Aber diese wahre Geschichte, liebe Geschwister, die erinnerte mich an eine andere Geschichte, die Jesus einmal erzählte, wenn das auch nur ein Gleichnis war, aber doch sehr realistisch. Nicht, da ist auch nämlich jemand, nicht, der überlegt und plant und am Ende seines Lebens, ja, stellt er fest, die Rechnung stimmt nicht. Er hat sich im wahrsten Sinne des Wortes wirklich verkalkuliert, er hat sich verrechnet. Ja, er hat sein Leben falsch eingesetzt, er hat seine Zukunft nicht abgesichert. Aber hören wir zunächst mal auf den Text, ihr könnt euch sicherlich schon denken, worum es geht. Wir lesen das alles in dem Lukas-Evangelium und zwar im Kapitel 12 ab Vers 13. Da hören wir Folgendes. Es sprach aber einer aus der Volksmenge zu ihm: Meister, sage meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teile. Er aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? Und er sprach zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor dem Geiz, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Es war ein reicher Mann, dessen Land hatte wohl getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nicht, wohin ich meine Früchte sammeln kann. Und er sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln alles, was mir gewachsen ist und meine Güter. Und will sagen zu meiner Seele: Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre, habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und für wen wird es sein, was du da bereitet hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Ja, wir wollen noch mal stille werden. Ja, Herr, zeig du nun dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Mach uns still und rede du. Amen. Ja, da ist also in der Tat, wie wir gehört haben, ein reicher Mann, der also sehr erfolgreich gewirtschaftet hat. Der lehnt sich ganz zufrieden zurück und denkt, dass ihm also gar nichts passieren kann. Doch er ahnt überhaupt nicht, wie wenig Zeit er wirklich noch hat, wie viel Zeit ihm da noch verbleibt. Und dann trifft es ihn, völlig unvorbereitet. Er stirbt noch in derselben Nacht, steht dann quasi mit seinem ganzen Reichtum, mit seinem ganzen Wohlstand, was er da erwirtschaftet hat, steht er vor Gott und muss in der Tat erkennen, dass er sein irdisches Leben völlig falsch eingesetzt hat. Ja, und da wir hier natürlich von einem reichen Menschen sprechen, da wir hier von Wohlstand und von Reichtum reden, ja, mal die Frage: Wer ist wirklich reich, liebe Geschwister? Wer ist wirklich reich? Ob ich wirklich reich bin, ja, ob ich mein Leben richtig einsetze, was für eine, um mal hier bei den Bauern zu bleiben, bei dem Landwirt zu bleiben, was für eine Ernte ich hier einbringe, hängt natürlich ganz stark davon ab, was, wo und wie ich wirklich sehe. Ich kann, und diese Freiheit hat jeder von uns. Ich kann säen, was ich will. Aber ich muss mir im Klaren sein, dass ich immer das ernten werde, was ich sähe, liebe Geschwister. Und dieses Gleichnis, was Jesus da wirklich erzählt hat, das hat eine enorme Wirkung, bis in die apostolische Lehre hinein. Nicht der Apostel Paulus, er schreibt zum Beispiel im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, in den Versen 17 bis 19, den Reichen in dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz sind, auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen, dass sie Gutes tun, reich werden an guten Werken, gerne geben, behilflich sind, sich selbst einen Schatz sammeln als guten Grund für die Zukunft, damit sie das wahre Leben ergreifen. Und wir wissen, Jakobus hat sich auch mit den Reichen auseinandergesetzt. Und er sagt im 5. Kapitel in den Versen 1 bis 3: Und nun, ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommen wird. Euer Reichtum ist verfault. Eure Kleider sind von Motten zerfressen. Euer Gold und Silber ist verrostet. Und ihr Ross wird gegen euch Zeugnis geben und wird euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt euch Schätze gesammelt in diesen letzten Tagen. Ja, in all diesen Versen, die wir jetzt gerade gehört haben vom Apostel Paulus und von dem Jakobus, steckt immer wieder indirekt so die Frage drin: Wer ist wirklich reich? Wer ist wirklich reich? Wie sieht die Ernte deines Lebens aus? Und somit können wir dieses Gleichnis, was Jesus da schildert, das über diesen reichen Menschen, das können wir mit leichter Abwandlung, können wir das eigentlich über jeden Menschen erzählen. Ob er nun Pfarrer, Prediger oder was weiß ich, ob er Manager, Handwerker, Arbeiter, Sportler, Rentner oder Hausfrau ist. Wir können es im Grunde genommen fast auf jeden Menschen wirklich übertragen. Und wenn wir zunächst die ersten drei Verse da vor dem Gleichnis lesen, da begegnet uns ja eine etwas merkwürdige Geschichte. Da scheint es ja um Erbstreitigkeiten zu gehen. Nicht, da scheint es wohl nicht so gelaufen zu sein, wie man sich das vorgestellt hat. Nicht, und die Reaktion von Jesus, ja, wer hat mich denn hier zum Schlichter über euch gesetzt? Aber wenn wir schon mal bei diesem Thema sind, Besitz, Wohlstand, Reichtum, Immobilien und so weiter, da habe ich euch eine Menge zu sagen. Und dann kommt ja dieser Vers 15, in dem Jesus da eben so sinngemäß sagt, denn das Leben eines Menschen hängt ja nicht von seinem Wohlstand ab, hängt ja nicht von dem, was er besitzt ab und wenn es noch so viel ist. Und dann schildert er wirklich dieses Gleichnis. Ja, liebe Geschwister, wer ist wirklich reich? Wer ist reich? Wer ist reich? Und bevor wir nun alle auseinandergehen, weil wir meinen, nicht in die Kategorie reich zu gehören, nicht wollen wir an dieser Stelle erstmal ganz deutlich sagen, damit da kein Irrtum entsteht, wir sind reich. Wir sind reich, liebe Geschwister. Wir können uns natürlich an dieser Stelle über viele soziale Ungerechtigkeiten unterhalten. Wir können uns über wirtschaftliche Verschiebungen unterhalten. Wir wissen, es gibt unterschiedliche Gehälter und Leute haben unterschiedliche Wertanlagen und Konten und so weiter. Alles vollkommen richtig, liebe Geschwister. Aber erst einmal gilt ganz grundsätzlich, bei allen individuellen Unterschieden, liebe Geschwister, die sicherlich groß sind, dass wir reich sind. Dass wir reich sind. Ich meine, da braucht man jetzt kein globaler Experte zu sein, nicht um das wirklich festzustellen, nicht, dass wir wirklich das Vorrecht haben, in einem der reichsten Länder auf der Welt zu wohnen. Jetzt völlig unabhängig von den Problemen, die in den letzten 2-3 Jahren aufgetaucht sind, ob vorhersehbar oder nicht vorhersehbar, und die ganzen Probleme, die natürlich noch auftauchen werden. Und wenn uns das immer noch schwerfällt, liebe Geschwister, wenn uns das immer noch schwerfällt, uns als reich anzusehen, ja, dann gehen wir heute Nachmittag mal in aller Ruhe durch unsere Wohnungen oder durch unsere Häuser von links nach rechts, von oben nach unten, legen unseren Autoschlüssel ganz sichtbar auf unsere Ablage, nicht, holen unsere Kontozüge heraus und wer auch Wertanlagen hat und sagen nur einen Satz. Danke. Danke, mein Gott. Was hast du uns wirklich über alle Maßen reichlich gesegnet? Nicht? Und es ist richtig, wir wissen alle um diese Ungleichheiten, um diese Unterschiede, wissen wir alles. Aber trotzdem, liebe Geschwister, ist dieser Satz eben ganz wichtig. Gerade hier in unserem Land, danke mein Gott, dass du uns so reichlich gesegnet hast. Und damit kommen wir natürlich zu einem ersten Punkt, zu einer ersten Antwort auf diese Frage. Ja, wer ist reich? Wer ist wirklich reich? Wer ist reich? Reich ist der, wer Gott wirklich erstmal Danke sagen kann. Nicht, haben wir Gott schon mal genauso richtig erlebt? Wenn wir in unser eigenes Leben hineinschauen. Es gibt ja, wir haben ja vorhin auch was aus Mose gehört, es gibt ja einen wunderschönen Satz im dritten Buch Mose. Kapitel 26, der Vers 10. Das ist ja dieses bekannte Kapitel über Segen und Fluch. Und da heißt ein Satz, und ihr werdet noch von dem Vorjährigen essen. Und wenn das Neue kommt, das Vorjährige wegtun müssen. Also es kann passieren, dass ihr so viel habt, dass sogar was übrig bleibt, wenn die nächste Ernte kommt. Das ist ja so, als wenn du gerade beim Essen bist, nicht, und hast den Teller noch halb voll und schon wird dir der nächste volle Teller serviert und du sagen musst, stopp, ich habe ja noch nicht mal den ersten Teller geleert. So ist wirklich unser lebendiger Gott. Wir haben wirklich ein schönes Problem. Wir sind reich. Danke, mein Gott. Aber dieser Text hier, dieses Gleichnis hier von Jesus, ist ja insofern interessant, dass es ja nicht nur so in eine Richtung läuft, sondern dass die Frage, wer wirklich reich ist, und das ist eben typisch Jesus, in dem Sinne eine ganz andere Richtung bekommt, dass da jetzt eine Person auftritt, nicht, die in vielen Gesellschaften und Kulturen, haben wir vorhin gesagt, einsetzbar ist, Ja, und die ganz einfach beschrieben wird, da war ein reicher Mensch, im wahrsten Sinne des Wortes reich. Jetzt ist es natürlich ganz wichtig, dass wir diese Menschen zunächst mal richtig einordnen, dass wir nicht sofort drauf losschlagen. Nicht, dass wir ihn also nicht schlecht machen, als ob es, ja, wie soll ich mal sagen, als ob es böse, als ob es gottlos wäre, reich zu sein. Wir wissen aus dem Leben von Jesus Christus, dass er keinen Reichen abgewiesen hat. Und wir wissen, dass es in der Bibel viele Gottesmänner gab, die reich waren. Nicht Hiob, Abraham. Nehmen Sie aus dem Neuen Testament den reichen Jüngling oder die Lydia. Und ich würde selbst sagen, dass die Jünger, die überwiegend Fischer waren, auch nicht gerade zur untersten Klasse gehörten mit ihren kleinen, mittleren Fischereiunternehmen. Nicht? Also da müssen wir erstmal aufpassen, dass wir diesen Menschen auch richtig einordnen. Und wir müssen ja auch sagen, eigentlich handelt ja unser Kandidat ja sehr vernünftig. Das hätten wir sicherlich alle so gemacht. Nicht, er macht eine Bestandsaufnahme, er kalkuliert messerscharf, er ist kein Verschwender. Nicht, er lässt nichts verderben. Nicht, er investiert in die Zukunft. Er ist auch nicht unbedingt, ein Sklave seiner Arbeit, denn er kann sich ja freuen. Er kann sich ja freuen, auch wenn er da Selbstgespräche nachher, da kommen wir noch drauf zu, auch wenn er da Selbstgespräche da mit seiner Seele führt, nicht. Aber er kann sich auch freuen und kann das genießen, was er da wirklich erwirtschaftet hat, liebe Geschwister. Und so muss man das mal ganz nüchtern sehen. Auch Menschen, die die Ernte ihres Lebens ohne Gott einfahren wollen, nicht können gewisse Bereiche ihres Lebens ganz sinnvoll gestalten. Nicht, die können mit ihrem Geld vernünftig umgehen, nicht, die können ihre Karriere solide planen, die können eine ordentliche Ehe und Familie führen und was es vielleicht sonst noch gibt. Also das müssen wir mal erst zunächst mal ganz nüchtern sehen. Also wir haben zunächst mal hier einen ganz normalen Menschen vor uns. Aber je länger man sich diesen Menschen anschaut, nicht, desto mehr kommt man zu diesem Ergebnis, dass er im Grunde genommen bitter, bitter, bitter arm ist. Bitter arm in dem Sinne, weil er sich total verrechnet hat. Er hat sich total verrechnet, wenn auch nur an einer einzigen Stelle. Aber da hat er sich total verrechnet. Und das war eben die entscheidende Stelle, liebe Geschwister. Nicht alles berechnet er mit ein, nur den lebendigen Gott nicht. Nicht, Gott kommt bei seinen ganzen Überlegungen überhaupt nicht vor. Nicht, er sieht total, dass es Gott ist, nicht, der ihm das Leben gibt, der ihm die Gesundheit schenkt, nicht, der ihm die Intelligenz schenkt, nicht, der ihm den Kopf frei macht zum Denken, der ihm Füße und Hände gibt, dass er arbeiten kann, nicht, und der ihn wirklich erfolgreich da wirtschaften lässt, nicht, der ihm diesen Reichtum gibt. Nicht, das alles, liebe Geschwister, hat dieser Mann nicht im Blick. Der weiß überhaupt nicht, woher das alles kommt. Nicht, was er da hat. Nicht, was ist das letztendlich für ein armes, reduziertes Menschsein, liebe Geschwister. Denn dann steht der Mensch sogar in der hirnrissigen Gefahr, nicht zu glauben, dass das alles an ihm liegt. Dass das alles an ihm liegt. Nicht, was letztendlich für ein bitter, bitter armer Mensch, liebe Geschwister. Ja, der Absender von all dem, was er da hat, gar nicht kennt. Nicht, und deswegen alles erreichte, als das Seine auf sein Konto verbucht. Wir erinnern uns ja noch daran. Wir behandeln ja momentan so einige Texte aus dem 2. Timotheusbrief. Und vor 14 Tagen hatte der Apostel Paulus ja dem Timotheus so 5 Imperative mitgegeben. Und ein Imperativ lautete ja, halte im Gedächtnis Jesus Christus. Und damit wollte er dem Timotheus sagen, bei all deinen Gedanken, Überlegungen, Taten und Handlungen, ziehe immer wieder diesen Christusfaktor da mit rein, sonst ist dein Tagesergebnis falsch. Nicht? Und genau das sehen wir bei diesem reichen Mann nicht. Nicht? Er hat diesen Faktor Gott überhaupt nicht in seinem täglichen Leben, in seinem ganzen Wirtschaften, überhaupt nicht mit einbezogen. Er hat diesen Faktor Gott total wirklich vernachlässigt. Er lebte also so, als ob es den Faktor Gott gar nicht gibt. Und somit war natürlich das Schlussergebnis seiner Rechnung falsch. Und daraus erfolgt jetzt natürlich das nächste Erschreckende, liebe Geschwister, dass er überhaupt keinen Adressaten hat, an den er sich wenden kann und dem er Dank sagen soll. Den hat er ja überhaupt nicht. Nicht deshalb kommt ja auch kein Dank über seine Lippen. Nicht, und der kann sich ja nur selbst auf die Schultern klopfen. Das Einzige, was er hinbekommt, ist ich und nochmals ich. Ja, und dann hält er eine lange Rede. Dann hält er eine lange Rede mit sich selber. Ja, er ist im Grunde genommen sich selbst der einzige Zuhörer. Das ist ja schon mal tragisch. Nicht? Und die Rede, die er dann da hält, die lautet immer wieder, das will ich tun, das will ich tun. Und dann geht er in einen intensiven inneren Dialog da mit seiner Seele und zählt alles auf, was er tun will. Ich will meine Scheunen abbrechen, ich will größere bauen, ich will darin meine Vorräte sammeln. Ja, und dann sagt er noch zu seiner Seele, und jetzt, meine liebe Seele, jetzt hast du für viele, viele Jahre vorgesorgt. Und jetzt iss und trink und sei fröhlich und habe guten Mut. Tja, liebe Geschwister, vollkommen richtig. So betrachtet, aus dieser Perspektive Gottes, die ja nun die entscheidende Perspektive ist, so betrachtet ist auch unser Land ein bitter, bitter armes Land. Nicht, weil es den Absender nicht kennt. Es kennt den Absender nicht. Und hat dem natürlich auch keinen Adressaten für den Dank. Ich kann es mir an dieser Stelle nicht verkneifen, liebe Geschwister, die folgenden Sprüche auch auf unser Land anzuwenden, die in den Zeiten, als die DDR noch existierte, kursierten. Ohne Gott und Sonnenschein fährt unser Land die Ernte ein. Doch ohne Sonnenschein und Gott geht unser Land langsam bankrott. Ich kann mir nicht verkneifen, diesen Satz auch auf unser Land anzuwenden. Aber zurück zu unserem Gleichnis, zurück zu unserem reichen Mann. Jetzt kommt ja ganz kurz und knapp die Rede des lebendigen Gottes in dieses armselige Leben da wirklich hinein. Aber mit einer brutalen Anrede. Mit einer brutalen Anrede, du Narr. Ich meine, das ist ja in unserer deutschen Sprache schon ein Wort, das wir gar nicht mehr gebrauchen. Nicht, vielleicht würde das schon diskriminierend wirken. Nicht, wir würden vielleicht sagen, du Dummkopf. Oder wenn wir es umgangssprachlich sagen würden, du hast nicht mehr alle Tassen im Schrank. Vielleicht in der Richtung. Aber dieser Ausdruck, du Narr, ist ja keine Frage des Intellekts. Das hatte der ja drauf. Ist ja keine Frage des Intellekts, liebe Geschwister. Nicht du Narr ist ein Ausdruck aus dem Alten Testament und sagt Gott zu dem, der ein Tor ist, der in Torheit lebt, nicht und nicht in der Weisheit. Ja, unterm Strich gesagt, der letztlich ohne Gott lebt. Nicht, und solch eine Lebensweise ist einfach dumm. Ich weiß nicht, wenn wir mit dieser Aussage hier in die Fußgängerzone gehen und würden sagen, dass solch eine Lebensweise wirklich dumm ist. Nee, ich weiß nicht, ob das diskriminierend schon wird. Keine Ahnung, könnte durchaus sein. Aber wir müssen das aber eben halt aus der Perspektive des lebendigen Gottes sehen. Und der sagt, solch eine Lebensweise ist dumm. Und das ist ja schon beruhigend. Nicht? Und der Dumme, der spielt sich eben ein Leben vor, das er meint, über Jahre zu haben. Was er aber nicht hat, dass er meint, sich wirklich da absichern zu können, dass ihm also in der Tat gar nichts passiert. Nicht? Und man muss wirklich sagen, was ist das letztendlich für ein schwachsinniges Denken, liebe Geschwister, und Handeln? Und der lebendige Gott sagt, du kannst doch nicht mal 24 Stunden planen, denn in dieser Nacht hole ich dich. In dieser Nacht hole ich dich. Nicht? Und deswegen, was ist das für ein Irrtum, liebe Geschwister, dass die Mehrheit unserer Gesellschaft vor sich hinlebt und sogar, ja, manchmal muss man, ich habe schon fast den Eindruck, hinleben muss, schon ein Zeichen des Gerichtes Gottes, nicht zu meinen, nicht unsere Gesellschaft hat das Leben wirklich in der Hand. Und Gott sagt, nein, ich bestimme, wie lange du lebst. Ich habe dich in diese Welt hineingeschickt, ich habe dich in dieses Leben hineingeschickt und ich hole dich zu meinem Zeitpunkt und auf meine Art und Weise da wieder heraus. Da kannst du noch so viele Vorsichtsmaßnahmen jeglicher Art ergreifen. Du entwischt mir nicht. Ja, man muss schon sagen, in diesem Gleichnis aus dem Kapitel 12 des Lukas-Evangeliums, ja, da schwingt schon so ein bisschen der Gerichtshorizont mit. Das Entscheidende ist, sagt Gott, dass du bei mir einen Termin hast, wie jeder andere Mensch auch, den ich aber festgesetzt habe. Und du bei mir erscheinen musst. Und dann wollen wir mal sehen, ob du dein Leben richtig eingesetzt hast. Dann wollen wir mal sehen. Ich meine, das klingt hart, wenn man das so erzählt, aber es ist nun mal die nackte Wahrheit. Aber Gott sagt das ja nicht so nach dem Motto, ja, du Narr, ist doch deine eigene Schuld, dass du dein Leben gegen die Wand gefahren hast. Ist doch deine eigene Schuld. Nein, er sagt es auch, ich denke auch voller Schmerz, dass er sagt, ich wollte dich ja immer wieder beschenken. Ich habe dich immer wieder daran erinnert, nicht wie sehr du mich wirklich nötig hast. Und ich habe dir sogar mein Angebot, wie du in Anführungsstrichen das Kapital für dein Leben richtig einsetzen kannst. Aber du hast immer wieder abgewunken, du hast immer wieder abgelenkt, du hast immer wieder dein Leben vor mir verschlossen. Nicht? Du hast mich vollkommen links liegen lassen, der dir alles gegeben hat, alles in deinem Leben. Warum bist du bloß so blind gewesen für das nahe Ende? Du hast zu mir gesagt, ich habe vorgesorgt für viele, viele Jahre und ich habe dir gesagt, nein, nicht für viele Jahre, nur noch für diese Nacht. Natürlich, liebe Geschwister, natürlich muss man jetzt gewaltig aufpassen, dass man nicht von der anderen Seite des Pferdes herunterfällt und jetzt meint, wenn man dem Glück und dem Wohlstand und dem Reichtum eine Absage erteilt oder dem entsagt, nicht, dass man dann eventuell auf der richtigen Seite ist, dass man dann eventuell das Leben richtig eingesetzt hat und so. Da muss man also wirklich aufpassen. Ich weiß nicht, inwieweit ihr die Lebensgeschichte von Franz von Assisi kennt. Aber da ist mir das so ein bisschen aufgefallen. Ich meine, ich kann mir auch kein und will mir auch gar nicht, ist auch gar nicht meine Aufgabe, ein Urteil zu erlauben, wo er jetzt letztendlich wirklich ist. Aber ist schon interessant, wenn man sich diese Lebensgeschichte von ihm durchliest. Denn ich erlebte ja so ungefähr im 12., 13. Jahrhundert. Er war der Sohn reicher Eltern, sein Vater war Tuchhändler. Und der Vater hatte den Wunsch, dass er eines Tages auch diese Firma übernimmt, was dann auch geschehen ist. Doch er überwarf sich mit seinem Vater irgendwann, die Gründe lassen wir jetzt mal beiseite, die sind nicht so wichtig. Er legte alle seine reichen Kleider ab, gab sie seinem Vater und sagte, ich zitiere, bis heute habe ich dich meinen Vater genannt auf dieser Erde. Von nun an will ich sagen, Vater, der du bist im Himmel. Und jetzt kommt es. Von da an lebte er also in selbstgewählter Armut. Er führte wirklich ein regelrechtes asketisches Leben. Das hat er dermaßen übertrieben, dass sein Körper unheimlich krank und geplagt war. Und er starb auf eigenen Wunsch auch noch entkleidet, um damit deutlich zu machen, nackt bin ich gekommen, nackt gehe ich. Aber was ich interessant finde, er hinterlässt bis heute immer noch die Frage, war das genug? War das genug, um nicht so zu enden wie dieser reiche Mann hier? War das genug? Nicht stand Franz von Assisi mit der richtigen Ernte seines Lebens vor dem lebendigen Gott? Das ist ja nur jetzt mal nur eine Frage. Es geht nicht darum, dass wir sie jetzt beantworten. Nicht, oder muss man vielleicht sogar sagen, dass er mit seiner Lebensweise ja auch falsch lag. Nicht, dass Franz von Assisi seine Askese zu solch einem Projekt gemacht hat, ja, dass seine ganze Selbstquälerei zu einem Gott wurde. Das will ich nur damit sagen. Man muss also aufpassen, wenn man von einem reichen Menschen spricht, dass man eben auch nicht von der anderen Seite des Pferdes herunterfällt und meint, wenn ich jetzt ein ganz bescheidenes Leben führe und so weiter, dann sieht es richtig aus. Hier haben wir einen Extremfall, nicht? Wo er letztlich ist, weiß ich nicht, ist auch nicht wichtig für uns jetzt zu wissen. Aber nur mal dieser Gedanke. Also, wir haben jetzt gesehen, die erste wichtige Antwort auf diese Frage, wer ist wirklich reich aus der Perspektive des lebendigen Gottes? Erster Punkt, derjenige, der Gott wirklich Dank sagen kann. Reich ist aber nicht nur, der Gott Dank sagen kann, sondern, das ist jetzt der zweite Punkt, der weiß, dass er in Gott, in Jesus Christus, seinen größten Schatz hat. Wie sagt es Jesus hier? Er sagt es ja indirekt in diesem Gleichnis. Reich ist, wer reich in Gott ist. Und ein paar Verse später sagt er, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und in beiden Versen steckt sowohl ein gegenwärtiger als auch ein zukünftiger Aspekt. Der gegenwärtige Aspekt, dass du weißt, der Reichtum deines irdischen Lebens liegt darin, dass es diesen Allmächtigen, diesen Allwissenden, diesen Allgegenwärtigen Gott gibt, der Himmel und Erde geschaffen hat, das Meer und alles, was darin ist, der den Noah-Bund gestiftet hat. Wir kennen dann diesen Vers, der daraus folgt. Und dass er die Gesetze in diesem Universum festhält und somit Milliarden von Menschen auf seiner Erde versorgt. Der gegenwärtige Aspekt liegt auch darin, dass du eines Tages ja diesem lebendigen Gott begegnet bist. Nicht, dass deine kleine Welt für die große Welt Gottes plötzlich aufgegangen ist. Nicht, dass Gott dir die Möglichkeit gegeben hat, ihm zu vertrauen, ihm zu glauben. Nicht, dass du dieses Geschenk hast annehmen dürfen, ja, dass sein Sohn Jesus Christus für dich auch geschickt wurde zur Versöhnung deiner Schuld, dass du jetzt Gerechtigkeit empfangen hast, dass du Vergebung deiner Schuld, vergangene, gegenwärtige, zukünftige, alles weg. Nicht, dass du jetzt in der Gemeinschaft mit dem Vater und seinem Sohn eintreten durftest und dass du jetzt in seiner Nähe lebst, dass du dich total auf ihn wirklich verlassen kannst, nie er dich in schwierigen Situationen nicht alleine lässt, dass er dein Leben lenkt und leitet und führt. Ja, dass er, wie es in einem Psalm heißt, Psalm 145, Vers 8, so wunderbar heißt es da, gnädig, barmherzig, geduldig. Ich für mein persönliches Leben muss ja immer wieder sagen, diese Geduld Gottes mit mir, das ist schon, ja, das grenzt schon mehr als ein Wunder. Nicht und von großer Güte ist. Das heißt, er ist also wohlwollend, nicht er ist mitfühlend, er ist langwütig mit dir, so geht er mit dir um. Ja, und der zukünftige Aspekt, da liegt der Reichtum deines irdischen Lebens darin, dass du weißt, ja, dass du damit auch den Himmel sozusagen geschenkt bekommen hast, dass dir jetzt niemand den Himmel, das heißt, sprich das ewige Leben, nehmen kann. Nicht wer an den Herrn Jesus Christus glaubt, hat das ewige Leben. Nicht, dann bist du reich. Dann bist du reich. Und ich hoffe, hier sitzen hoffentlich lauter Menschen, die in diesem Sinne wirklich reich sind, die wirklich in Jesus Christus ihre Heimat, ihren Stand und ihre Zukunft da gefunden haben. Und wenn du unterwegs mal von Menschen gefragt wirst, was ist der Reichtum deines Lebens, dann hoffe ich nicht, dass du diesen klassischen Werbespruch sagst, mein Haus, meine Familie, mein Auto und mein Hund und so weiter, bist ja ganz nett für den Anfang, sondern dass du wirklich dann antworten kannst, ja, dass diese Art von Reichtum bei weitem nicht das ist, gemessen an dem, was der lebendige Gott uns heute wieder durch sein Wort wieder vor Augen stellt, ganz klar vor Augen stellt. Wir sehen also in Gottes Augen, nicht werden diese Begriffe reich und arm völlig anders, völlig neu definiert. Und deswegen gehören Jesus-Leute zu denen, die aufhören mit dem Murren, die aufhören mit dem Raffen, die aber auch tatsächlich genießen können, was unser Geber, sprich Gott, jetzt wirklich gibt. In 1. Timotheus 6, so ab Vers 17, da sagt er ja sinngemäß, dass er uns alles schenkt zum reichlichen Genuss. Also, damit wir uns daran erfreuen, was uns der Allmächtige in seiner Vielfalt gibt. Freude über die Gaben, Freude über den Geber, und der Geber selbst freut sich, wenn wir wirklich immer und immer wieder ein dankbares Herz zeigen. Ich meine, das geht dir ja im alltäglichen Leben auch so. Nicht, wäre doch komisch, wenn du da einem etwas von Herzen schenkst, was der aber nur kurz und oberflächlich so, was weiß ich, quittiert. Nicht, du hast den Eindruck, der richtig freuen kann er sich nicht, nicht aufmachen kann er auch nicht das Geschenk. Ja, und ja, dann kannst du auch gleich sagen, hättest du auch gleich lassen können. Nicht, das geht dir ja ähnlich so auch in deinem persönlichen Leben. Jetzt kommt noch ein allerletzter Gedanke. Also reich ist aus der Perspektive des lebendigen Gottes, wer ihm wirklich Dank sagen kann in allen Situationen, nicht, und wer wirklich in Gott, in Jesus Christus, nicht den größten Schatz gefunden hat. Ja, und jetzt, wie gesagt, noch ein letzter Gedanke, der wird ja hier schon in diesem Gleichnis, ja, so indirekt wird er ja schon angedeutet. Wenn es da heißt, dass es dem so geht, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich in Gott. Nicht, was dann der Apostel Paulus in 1. Timotheus 6 dann aufnimmt. So, nun bist du reich in Gott, und jetzt ist ja das Merkwürdige. Jetzt beginnt eigenartigerweise wieder das Raffen. Aber sagen wir mal jetzt lieber sammeln. Das klingt ja nicht so negativ. Aber es beginnt jetzt wirklich. Natürlich sammelst du jetzt nicht mehr den Krempel von früher und jetzt, wofür du natürlich dem lebendigen Gott selbstverständlich dankbar bist. Aber jetzt kommt noch mal eine ganz andere geistliche Sammelleidenschaft hinzu, liebe Geschwister. Es gibt tatsächlich in der Bibel das Phänomen einer geistlichen Sammelleidenschaft, liebe Geschwister. Nicht, die dein ganzes Denken, dein ganzes Sagen, dein ganzes Überlegen, dein ganzes Tun und Handeln wirklich erfassen soll. Nicht, wie kannst du aber jetzt deine geistliche Sammlung, sag ich mal, vervollständigen mit Dingen, die aus der Perspektive des lebendigen Gottes, ja, wie die Bibel es sagt, unvergänglich sind, die wirklich vor ihm Bestand haben. Nicht, lass uns mal mit dieser geistlichen Sammelleidenschaft beginnen. Nicht, da heißt es also in 1. Timotheus 6, ab Vers 18, das ist so ein Vers, der auf eine solche Sammelleidenschaft hindeutet, dass wir Gutes tun, dass wir reich werden an guten Werken, dass wir gerne geben, dass wir behilflich sind, dass wir uns einen Schatz sammeln als guten Grund unserer Zukunft. Nicht, da kannst du also etwas einsetzen, da kannst du etwas einbringen, nicht, womit du wirklich sammeln und wuchern kannst. Nicht, das Wort ist ja auch ein Begriff, der in der Bibel auftaucht, dieses Wuchern. In richtiger Art und Weise. Nicht, kannst du einsetzen, was du an Gaben hast, was du an Fähigkeiten hast, was du an Zeit hast, was du an finanziellen Mitteln hast und so weiter. Nicht, und die Frage ist natürlich, hat uns diese Sammelleidenschaft schon irgendwie natürlich immer heruntergebrochen auf unser Level, ganz klar, hat uns diese Sammelleidenschaft schon erfasst? Nicht, es gibt ja wunderschöne geistliche Prinzipien, die dir helfen, dass du mehr Zeit hast für das geistliche Sammeln. Das ist ja immer so ein Problem. Wir haben ja keine Zeit, weil wir uns so sehr mit anderen Dingen da befassen, und dann bleibt eben für das geistliche Sammeln bleibt unheimlich wenig Zeit übrig. Und deswegen muss ich mir Raum schaffen, liebe Geschwister. Deswegen muss ich mir Grenzen setzen. Nicht für das Normale, damit ich mehr Zeit habe für das Eigentliche, für das Sammeln. Es gibt da so einige biblische Regeln. Eine biblische Regel finden wir in 1. Timotheus 6, Vers 8. Da heißt es, wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Tja, liebe Geschwister, was will uns dieser Vers sagen? Dass du in der Lage bist, dir ein Selbst, es ist genug, zu setzen. Ich sage jetzt etwas, aber bitte ganz vorsichtig aufnehmen. Es muss nicht unbedingt der zweite Wagen sein oder der dritte. Es muss nicht unbedingt die zweite Immobilie sein. Es muss nicht unbedingt der dritte, vierte oder fünfte Urlaub sein. Also bitte jetzt nicht falsch verstehen. Nicht jeder auf seinem Level heruntergebrochen. Klar, verstehen wir. Nicht wir alle wissen um diejenigen, die sich das alles nicht so leisten können und so weiter und so fort. Und deswegen nicht eben sofort abwinken. Wie gesagt, jeder kann das auf sein Level herunter transportieren, liebe Geschwister. Aber ich muss sagen, das ist ein unwahrscheinliches Geschenk. Das ist wirklich ein Segen Gottes, wenn du irgendwann sagen kannst, dass es für dich genug ist. Dass du jetzt nicht unbedingt mehr haben musst. Und dann hast du plötzlich mehr Zeit für das geistliche Sammeln. Du hast plötzlich Ressourcen frei. Denn bislang warst du ja immer damit beschäftigt, noch nicht genug. Noch nicht genug. Neben dem hohen Lied der Liebe gibt es tatsächlich auch das hohe Lied der Genügsamkeit. Wo finden wir dieses Lied? Wir finden es im Philipperbrief. Philipper 4, 11 bis 13. Denn ich habe gelernt, worin ich bin, mir genügen zu lassen. Ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Ich bin in allen Dingen und bei allem geschickt. Beides, satt sein und hungern. Beides, übrig haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig gemacht hat. Jesus Christus. Mit anderen Worten, der Apostel Paulus könnte heute genauso gut Kaviar essen, nicht wie auch eine Linsensuppe mit Suppengrün von Aldi. Nicht, der könnte heute genauso in einem Luxushotel übernachten wie mit Christen im Flur auf einer Isomatte. Nicht, das bedeutet, liebe Geschwister, zufrieden, genügsam, unabhängig zu sein, ja, unter den verschiedensten Umständen. Weil man sich wirklich geborgen weiß in Jesus Christus. Natürlich, da wollen wir auch ganz nüchtern bleiben. Natürlich gibt es gewisse Umstände, die uns besser gefallen. Ohne Frage. Aber du brauchst diese Freiheit. Du brauchst diese Freiheit von deinem Reichtum, damit er dich nicht besitzt. Die brauchst du. Ich stell dir vor, morgen kommt eine große Inflation. Das ist ja schon ein Begriff, den wir schon gar nicht mehr kannten, liebe Geschwister. Nicht? Es kommt eine große Inflation und dein ganzes Erspartes ist verloren. Ich stell dir vor, du musst aus gesundheitlichen Gründen aus deinem wunderschönen Haus ausziehen in eine kleine Wohnung oder irgendwo in einem Seniorenheim, wo auch immer. Ich stell dir vor, dein Erbe wird dir ungerechterweise vorenthalten, aus welchen Gründen auch immer. Nicht, wie reagierst du dann auf solche oder ähnliche Situationen? Sitzt du am nächsten Sonntag wieder hier, nicht, und bist zufrieden und dankbar dem Herrn? Nicht, oder bricht für dich alles zusammen? Nicht, eine weitere biblische Regel finden wir dann noch in 1. Korinther 16, Vers 2. Nicht, das ist das Prinzip der geistlichen Ordnung. Da schreibt nämlich der Apostel Paulus, jeder von euch lege regelmäßig jede Woche ganz unauffällig das, was ihm möglich ist, zurück für Gott. Das ist ein phänomenaler Satz. Also was da an geistlichen Prinzipien drinsteckt, unwahrscheinlich. Nicht, da haben wir zunächst mal das Prinzip der Allgemeingültigkeit. Nicht, dass du dir bewusst machen musst, nicht nur, sag mal, die Begüterten, die Reichen in einer Gemeinde, sondern auch ich. Nicht dann das Prinzip der Regelmäßigkeit, dass du nicht dann Geld gibst, wenn du, sag ich mal, guter Laune bist oder wenn deine Finanzlage besonders gut ist. Nicht dann das Prinzip der Verborgenheit, haben wir ja hier gelesen. Dass du etwas gibst, was den anderen nicht zu interessieren hat. Nicht? Und dann natürlich das Prinzip der Individualität. Das haben wir ja vorhin schon gesagt, es gibt große finanzielle Unterschiede, ganz klar. Wir können nicht alles über einen Kamm scheren und deshalb also das, was dir möglich ist. Aber das sind mal so, es gibt sicherlich noch mehrere, das sind aber mal so verschiedene Prinzipien, liebe Geschwister, mit deren Hilfe du deine geistliche Sammelleidenschaft ein wenig perfektionieren kannst, mit Gottes Hilfe. Nicht, und so wünsche ich uns einfach viel Zeit, ich wünsche uns viel Freude, viel Raum und viel Ressourcen, um unsere geistliche Leidenschaft, ja, in ganzen Zügen wirklich leben zu können mit Gottes Hilfe. Wer ist also wirklich reich aus der Sicht des lebendigen Gottes? Wer Danke sagen kann, wer den lebendigen Gott, wer Jesus Christus als seinen Schatz hat und wer von der himmlischen Leidenschaft wirklich erfasst ist, bist du in diesem Sinne reich? Ich wünsche, dass wir in diesem Sinne zu den wirklich reichen Menschen gehören dürfen und immer noch reicher werden. Amen. Ich darf euch bitten, dass wir uns erheben zum Gebet. Ja, Herr Jesus Christus, wir möchten dir von ganzem Herzen danken für diese Geschichte, für dieses Gleichnis. Ja, das uns nochmal ganz klar vor Augen gestellt hat, wer wirklich aus deiner Perspektive reich ist. Wer wirklich sein Leben so einsetzen kann, dass er eines Tages auch vor deinem Vater bestehen kann. Und wir müssen doch zugeben, wir sind wirklich reich, auch im ganz normalen Sinne. Wir haben alles, wir haben eine Wohnung, wir haben Essen, wir haben Kleidung. Wir können uns noch jenes und dieses darüber hinaus leisten. Und wir wohnen in einem Land, in dem wir uns frei bewegen können. Und so danken wir dir, dass wir wirklich den Absender der Gaben kennen. Dass wir wissen, wohin unser Dank zu gehen hat, an dich, den allmächtigen Gott. Ja, danke, Herr Jesus Christus, dass du unser Schatz, unser Reichtum, ja, unser Glück, letztendlich unser Ein und Alles für alle Zeiten bist. Und wir nicht mehr bitterarm durch dieses Leben laufen und so eines Tages vor dem lebendigen Gott treten müssen. Und danke, dass jetzt auch die Tür aufgeht für himmlische Sammelleidenschaften, um wirklich teilzuhaben am Schatz des Himmels. Ja, Herr Jesus Christus, wir sind in der Tat reiche Leute und wir ehren dich, wir preisen dich, wir beten dich an und danken dir von ganzem Herzen. Amen.